Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. In der Sendung schauen wir auf die aktuelle Lage in Florida, kurz bevor der Hurrikan Milton auf Land trifft. Es ist der zweite Hurrikan in kurzer Zeit, der Florida trifft. Schuld auch der Klimawandel. Der Klimabericht 2024 von namhaften Klimaforschenden zeichnet jetzt ein alarmierendes Bild. Ich spreche da über die Ergebnisse und der Analyse mit Stefan Ramstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat an der Studie mitgeschrieben. Außerdem in der Sendung, wie KI gegen Waldbrände eingesetzt wird, warum grüner Wasserstoff einen Streit im Saarland auslöst und im Verbrauchertipp, wie die Bewertung einer Immobilie für den Verkauf am besten gelingt. Jetzt aber zunächst nach Florida. Über die aktuelle Lage kurz bevor der Hurrikan Milton auf Land trifft, informiert Ralf Borschert.
Noch kreist Milton über dem Meer, über dem Golf von Mexiko, zuletzt wieder in der höchsten Hurrikanstufe 5. In der kommenden Nacht, Ortszeit, Donnerstag früh deutscher Zeit, soll der Sturm auf die Westküste Floridas treffen. Voraussichtlich leicht abgeschwächt, dennoch mit 3 lebensgefährlichen Folgen, einer womöglich mehr als 4 Meter hohen Flutwelle, enormen Windstärken und nachfolgenden riesigen Regenmengen. Besonders gefährdet ist der Großraum um die Stadt Tampa. Insgesamt sind mehrere Millionen Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Seit Tagen sind lange Staus auf Autobahnen die Folge. Zum Teil wurde an Tankstellen das Benzin knapp. Präsident Biden hatte vor einem der schwersten Stürme der vergangenen 100 Jahre gewarnt und seine geplante Deutschlandreise vorerst abgesagt. Ob die Reise, wie von Biden angekündigt, nachgeholt werden kann und ob die für Samstag geplante Ukraine-Konferenz in Ramstein nun in anderer Form stattfindet, ist noch offen.
Ralf Burchardt berichtete. Auf der einen Seite immer stärkere und häufigere Hurrikans, wir haben es eben gehört, auf der anderen Seite Dürre im brasilianischen Amazonasgebiet, im Regenwald. Da scheint gewaltig etwas aus dem Tritt geraten zu sein. Wie dramatisch die Lage ist, hat jetzt ein internationales Forschungsteam vor der nächsten UN-Konferenz im kommenden Monat untersucht. Einer der Autoren der Studie ist Steffen Ramstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und habe ihn zunächst gefragt, ob wir jetzt mit 2 Hurrikans, wie Florida sie erlebt, jetzt Klimawandel live erleben.
Da trägt der Klimawandel auf jeden Fall dazu bei. Wir sehen, dass das der Hurrikan im Atlantik ist, der sich so schnell auf Kategorie 5 hoch verstärkt hat, also auf die stärkste Kategorie, wie kein anderer Hurrikan, der im Atlantik jemals zuvor registriert worden ist. Und wir wissen ja, dass diese tropischen Wirbelstürme ihre Energie aus der Wärmeenergie im oberen Ozean beziehen. Und der Golf von Mexiko ist eben extrem warm im Moment.
Und jetzt allgemeiner gefragt, wie geht es denn unseren Heimatplaneten Erde heute ganz allgemein?
Ja, ziemlich schlecht. Die Indikatoren gehen immer noch in die verkehrte Richtung. Also die CO2-Konzentration steigt, aber nicht nur die Konzentration, auch die Emissionen steigen nach wie vor weiter an, auch wenn wir da hoffentlich kurz vor dem Wendepunkt stehen. Aber die CO2-Konzentration ist höher als jemals seit mindestens 15 Millionen Jahren. Und uns Homo sapiens gibt es erst seit 300.000 Jahren. Die globale Temperatur ist in den letzten 12 Monaten zwischen 1,5 und 2,0 Grad über dem vorindustriellen Niveau geschwankt. Und nach dem Pariser Abkommen soll ja versucht werden, sie möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir sind mitten in einem weltweiten Korallensterben. Der Meeresspiegel steigt immer weiter, ist auf Rekordhoch. Die Versauerung der Meere nimmt immer weiter zu. Und die Liste könnte man noch lange fortsetzen.
Sie als Autor in der Studie, die Studienautoren gehen davon aus, dass wenn alle Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt eingeleitet sind, umgesetzt werden, wir immer noch einen Kurs auf 2,7 Grad halten plus. Wie soll ich mir denn da eine Erderwärmung um weit über diese 2 Grad konkret in Deutschland vorstellen? Was heißt das?
Ja, das heißt zunächst mal, dass die Wetterextreme, die wir ja jetzt schon ständig sehen, jede Woche gibt es irgendwo auf der Welt wieder massive Überflutungen. Wir haben ja auch in Deutschland jetzt dieses Jahr schon mehrere erlebt, dass die einfach immer weiter zunehmen. Das ist elementare Physik, weil die Wasserhaltefähigkeit der Atmosphäre steigt exponentiell mit der Temperatur an. Das heißt, die Luft kann mehr Wasser aufnehmen und entsprechend abregnen. Und außerdem haben wir ja gerade den Waldzustandsbericht erlebt, der durch die Medien auch gegangen ist. Der Zustand der Wälder verschlechtert sich, weil sie durch Dürre anfälliger werden für Borkenkäfer, für Waldbrände. Und die Ökosysteme auch in Deutschland kommen immer mehr an ihre Belastungsgrenzen.
Sie hatten jetzt gerade den Waldzustandsbericht angesprochen und auch die Korallenbleiche. Aber welche drei Felder, Sie sprechen ja in Ihrem Report von planetaren Lebenszeichen, schnitten laut Ihrer Analyse denn am schlechtesten ab? Sprich, wo ist denn die Lage am dramatischsten?
Naja, man kann das nicht so direkt vergleichen, aber natürlich ist der Klimawandel ein Kernproblem, aber auch der Verlust an Biodiversität durch die Entwaldung. Diese Probleme hängen ja aber auch miteinander zusammen. Und wir werden da keine Trendumkehr schaffen, außer die Menschen in den Demokratien wählen sie auch.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, man kann keine Trendumkehr schaffen. Woran liegt das konkret?
Na, es gibt natürlich eine sehr große Lobbymacht der fossilen Energiekonzerne, die ja immer wieder Klimaschutzmaßnahmen behindern und sabotieren, kann man schon sagen, bis zu dem Punkt, wo in den globalen Klimaverhandlungen, die ja seit Jahrzehnten laufen, seit 1992 beschlossen wurde, beim Erdgipfel in Rio einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern, dass bei diesen jährlichen Klimagipfeln noch nicht einmal klar im Abschlussdokument gesagt werden kann, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen, um die Klimaziele einzuhalten, obwohl das natürlich ganz klarer wissenschaftlicher Fakt ist. Wir müssen bei CO2-Ausstoß weltweit zu Null-Emissionen kommen. Erst dann wird die weitere globale Erwärmung aufhören.
Sehen Sie dazu die Bereitschaft generell bei der Menschheit?
Es zeigt sich ja in Umfragen, dass große Mehrheiten in allen Ländern eigentlich für mehr Klimaschutz sind und das einfordern. Typischerweise liegt die Mehrheit da so um die 70%. Und dem Willen der Bevölkerung entgegen steht eben leider große Lobbymacht von Interessengruppen, die einen übermäßigen Einfluss auf die Politik haben. Und da würde ich sagen, dieser Kampf wird weitergehen. Und ob am Ende letztlich wir als Menschheit hier gewinnen und eine Katastrophe noch abwenden können, das ist noch nicht entschieden. Das hängt von uns ab. Das wird die Zukunft zeigen.
Und jetzt ist es ja so, dass der Klimaschutzbericht 2024 nicht der erste Klimaschutzbericht ist, den Forschende jährlich vorstellen. Warum reagiert denn die Menschheit nicht adäquat auf die Warnungen von Ihnen und den anderen Klimaforschenden?
Ja, also wie gesagt, ich sehe die Lobbymacht da als ein wichtiger Punkt, aber es gibt natürlich auch den psychologischen Punkt, dass irgendwie die Menschen gerne so kurzfristig denken und auch mehr an sich denken, vielleicht noch an das eigene Land. Aber hier müssen wir wirklich als Menschheit gemeinsam diese Krise überstehen. Und ich sehe da auch eine wichtige Rolle der Medien übrigens, die über Jahrzehnte eine Scheindebatte von sogenannten Klimaskeptikern immer wieder weitergetragen haben, ohne klar zu sagen, das hier sind Lobbyinteressen. Das ist keine Debatte, die innerhalb der seriösen Klimaforschung abläuft. Und das zeigen ja auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass eben immer wieder in sehr starkem Maße Leute mit Falschbehauptungen einfach zur Wissenschaft zu Wort kommen und quasi gleichberechtigt ernsthaften wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenübergestellt werden. Und das ist der Grund, warum auch nach Umfragen belegt wiederum die Menschen weitestgehend gar nicht wissen, dass es seit Jahrzehnten einen überwältigenden Konsens in der Klimaforschung über den vom Menschen verursachten Klimawandel gibt.
Sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Aber nicht nur Hurricanes oder Regengebiete in Europa, die großflächige Überschwemmungen bringen, auch Waldbrände nehmen durch den Klimawandel zu. In Kalifornien soll jetzt künstliche Intelligenz helfen, Waldbrände schneller zu bekämpfen. Wie das funktioniert, berichtet Arndt Peltner, der zunächst an eines der schwersten Waldbrände in Kalifornien erinnert, dem sogenannten Dixie Fire.
The Dixie Fire is now 21% contained. It has grown to be California's single largest wildfire, scorching more than 700
square miles.
Hätten wir mehr in ein besseres Landmanagement der Wälder investiert, in eine bessere Infrastruktur für Feuerwehr und Ersthelfer, mehr für Evakuierungspläne in betroffenen Gemeinden ausgegeben, wäre es vielleicht besser geworden, aber wir haben nichts dergleichen gemacht.
It might have been hopeful. We'd made none of those investments.
Sagt Tarek Zodi, Professor für Maschinentechnik und Direktor der Fire Research Group an der University of California in Berkeley. 2019, noch während das verheerende Dixie Fire im Norden des Bundesstaates brannte, sprachen wir über Präventionsmaßnahmen. 5 Jahre später stehen weite Teile des Golden State erneut in Flammen. Und das, obwohl es in den letzten beiden Wintern sehr viel regnete, die Reservoirs, Seen und Flüsse wieder auf einen Normalstand gestiegen sind und es eigentlich nach dem Feuerjahr 2019 Änderungen hätte geben sollen. Doch das Problem im Westen der USA ist, dass es nach heftigem Niederschlag in den Wintermonaten mit einem Schlag heiß wird, heißer als früher. Üppig gewachsene Gräser, Sträucher und Unterholz trocknen aus, so entsteht noch viel mehr an Fuel, an Brennstoff für die Flammen. Gab es früher eine Fire Season im Herbst, nach einem heißen Sommer, herrscht nun das ganze Jahr über Feuergefahr in Kalifornien. Ein Großteil der Investitionen erfolgte in die Höhenfotografie, in Bildgebungsverfahren aus großen Höhen, aber was danach kommen muss, das fehlt. Nehmen wir an, Sie haben eine Infrarotkamera auf einem Satelliten und Sie bemerken, dass es irgendwo in Kalifornien brennt. Wie bekommen Sie dann schnell ein Team zusammen, das sich vor Ort umsieht und darauf reagieren kann?
Out there to be able to deal with it.
Multiple wildfires continue to blaze in Northern California. Cal Fire is saying this is just the beginning of wildfire season.
If it says like in the middle of the Sierras,
jemanden nur bei einem Verdacht eines Feuers in eine abgelegene Region der Sierra zu schicken, das kann schnell mehrere hunderttausend Dollar kosten, wenn man einen Chinook-Hubschrauber losfliegen lässt, Einsatzkräfte dorthin bringt, um zu sehen, ob es vor Ort ein Problem gibt. Es taucht immer wieder diese Fantasie auf, dass man da Drohnen einfliegen lässt, die dann das Feuer löschen. Die Realität ist anders. Ein Quadcopter, das ist die übliche Drohne, die im einfachsten zu handhaben ist, 4 kleine Motoren hat und sich gut bewegen lässt. Solch ein Quadcopter kann nur etwa 1 Liter Wasser transportieren. Das wird also nichts bringen, es sei denn, man schickt Hunderte und Tausende von Drohnen mit jeweils 1 Liter Wasser los, um ein Feuer zu bekämpfen, was technologisch wirklich nicht möglich ist.
Really not possible technologically.
Man muss also andere Möglichkeiten finden, um auf die schwer zu kontrollierenden Feuer reagieren zu können. Die Feuerexperten der UC Berkeley setzen da auf die künstliche Intelligenz, füttern virtuelle Modelle mit Informationen und Daten, die zur Verfügung stehen.
What is the terrain and the topography? All of those things, if the digital twin has aspects of it.
Tarek Zodi spielt auf dem Computer in seinem Büro einen sogenannten Digital Twin ein, einen digitalen Zwilling zu einem Feuer in der Außenwelt.
Let's suppose you have a city fire.
Nehmen wir ein brennendes Gebäude in einer Stadt. Die Frage ist da, wohin der Funkenflug gehen, wo das nächste Feuer entfacht werden könnte. Wird es 2, 3 Blocks oder vielleicht 5 Straßenblocks weiter sein? Man braucht also einen digitalen Zwilling der gesamten Stadt, um in der Lage zu sein, mit Daten die Windbedingungen vor Ort bestimmen zu können, wo es weitere Feuer geben könnte, wo es also am besten erscheint, weitere Feuerteams zu platzieren, die sofort reagieren und löschen können, bevor das zweite Feuer ausbricht. Tarek Zodi weiß, dass die Datenlage und Dateneingabe bei einem Häuserbrand in einer Stadt deutlich überschaubarer und damit einfacher ist als bei einem Waldbrand in einem abgelegenen Gelände in der kalifornischen Wildnis. Zodi führt hier auch das Digital Twin-Beispiel des Autoverkehrs an, wenn wir an unserem Navigationssystem einen Zielort eingeben und dann zu genau der Zeit, die angegeben wird, dort auch ankommen. Die Zielführung wird von uns allen während der Autofahrt aktualisiert und mit weiteren Daten gespeist. Die Daten unserer Telefone werden gesammelt. Sie wissen, wo wir sind, wenn wir im Auto sitzen, wie schnell wir uns bewegen. Wir haben bei Waldbränden allerdings nicht den gleichen Grad an Datenerfassung. Normalerweise befindet man sich mitten im Nirgendwo in den Sierras. Es gibt wirklich niemanden dort draußen, der mit seinem Handy herumläuft und einem sagt, wie heiß es sein würde. Klar, wenn wir jedes Tier im Wald mit einem kleinen Chip ausrüsten würden, dann hätten wir wahrscheinlich Modelle, die ziemlich gut wären. Jedes Eichhörnchen, jedes Reh, jeder Bär, jedes Kaninchen wären dann Datenpunkte. Genau das ist es, was wir mit unseren Mobiltelefonen in der Welt des Straßenverkehrs sind. Wir haben da draußen in der Wildnis einfach nicht genügend Daten vor Ort für die Art von Brandproblemen. Wir wissen, dass wir die richtigen Modelle haben, aber die Daten fehlen, um die Modelle mit den notwendigen Informationen zu füttern. Genau hier liegt das Dilemma. Waldbrände in abgelegenen Gegenden sind unübersichtlich. Windstärken können zwar gemessen werden, aber vieles weitere bleibt unklar, kann nur geschätzt werden. Im Hintergrund allerdings versucht man davon zu lernen, um in Zukunft einen Schritt schneller in der Brandbekämpfung zu werden.
Arndt Peltner berichtete. Das Saarland steckt mitten im Transformationsprozess. Die Stahlindustrie soll zukunftsfähig und 20.000 Arbeitsplätze gesichert werden. Gelingen kann das nur mit grünem Wasserstoff. Der soll auch aus Frankreich kommen, in einer neuen Pipeline. Gegen die wehren sich jetzt Bürger, weil die Trasse durch geschützten Wald gehen soll. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer war vor Ort.
Ortstermin mitten im Wald auf dem Limberg. Marita Franz, Biologin, eine von 120 Einwohnern des Ortes Oberlimberg, zeigt auf pinke Markierungen an den Bäumen.
Da hinten diese große Esche zum Beispiel. Die Bäume würden alle in der Trasse liegen, die zu fällen ist.
Eine 20 bis 30 Meter breite Trasse soll durch diesen Wald auf dem Limberg geschlagen werden, obwohl dadurch auch Naturschutzgebiete tangiert werden. Marita Franz gehört zu der Bürgerinitiative, die sich hier oben gegründet hat.
Rechts von uns befinden sich auch die Habitate in leichter Hanglage, die unter besonderem Schutz stehen. Und nach den EU-Verordnungen und dem Bundesnaturschutzgesetz dürften diese Habitate und Biotope nicht beeinträchtigt werden.
Doch für die Stahlproduktion bei Saarstahl und in der Dillinger Hütte werden ab 2027 geschätzt 150.000 Tonnen grüner Wasserstoff im Jahr gebraucht. Und auch aus dem angrenzenden Frankreich soll er kommen. Daher wird die sogenannte Mosaik-Pipeline gebaut, 90 Kilometer lang, ein deutsch-französisches Vorzeigeprojekt. Ein Abschnitt soll vom französischen Kraftwerksstandort Karling zur Dillinger Hütte verlaufen. Insgesamt 5 Trassenkorridore standen dafür im Raumordnungsverfahren zur Auswahl. Über den Limberg führt nun die Trasse, die das saarländische Innenministerium genehmigt hat. Doch die Bürgerinitiative, aber auch die Forstbehörde im saarländischen Umweltministerium bevorzugen eine andere, eine kürzere Trasse. Die würde durch bereits bebautes Gebiet an Straßen entlang führen. Es müsste im Vergleich nach Angaben der Bürgerinitiative 80% weniger Wald abgeholzt werden. Warum also nicht diese andere Variante? Norman Blass, Geschäftsführer der Creos Deutschland Wasserstoff GmbH, sagt, dort würde die Trasse zu nah an Wohnhäusern vorbeiführen.
Zusätzlich ist das eine vielbefahrene Straße, inklusive Autobahnzubringer, wo einfach auch sehr viel Leben dann dort ist. Ja, und man versucht quasi in der Trassenplanung sich eher an den Waldesrand zu legen, wo einfach viel weniger los ist.
Nur, dass die geplante Trasse nun nicht am Waldesrand entlangführen soll, sondern womöglich eben mitten durch den Wald. Die Bürgerinitiative betont, sie sei nicht gegen den grünen Wasserstoff im Saarland. Aber die Pipeline über den Limberg zu legen, das sei noch aus einem anderen Grund ungünstig. Der sei nämlich geologisch instabil. Tatsächlich gibt es zurzeit nur eine offene Straße, die in den kleinen Ort Oberlimberg führt. 2 andere Straßen sind nach Hangrutschen, nach Starkwetterereignissen, die das Saarland dieses Jahr hart getroffen haben, nicht mehr befahrbar. Wären Hangrutsche ein Risiko für die Pipeline? Norman Blass von der Creos schüttelt den Kopf.
Wir haben keinerlei Interesse, eine unsichere Leitung zu verlegen. Ja, wir werden eine sichere Leitung verlegen Und momentan gibt es auch keinerlei Anzeichen, dass das nicht möglich ist.
Bleibt die Frage, wie sicher es überhaupt ist, dass grüner Wasserstoff aus dem französischen Carling kommen wird. In Carling war ein Kraftwerk geplant, das mit Biomasse, nämlich mit Holz, grünen Strom erzeugen soll, der für grünen Wasserstoff unerlässlich ist. Doch in den vergangenen Monaten hörte man von französischer Seite dazu nichts mehr. Creos-Geschäftsführer Blass aber sagt, er wisse:
An diesem Standort gibt es verschiedene Projekte. Ich weiß von den Projektbeteiligten, dass die an einem ganz konkreten Angebot arbeiten, um die Wasserstofflieferung der saarländischen Stahlindustrie anzubieten.
Das Planfeststellungsverfahren für den Bau der Wasserstoffpipeline über den Limberg inklusive Anhörung der Bürger und Bürgerinnen wird erst Anfang nächsten Jahres beginnen. Trotzdem sind da jetzt schon diese pinken Markierungen an den Bäumen im Wald. Marita Franz hofft, dass sie trotzdem gemeinsam den Wald noch retten werden.
Wenn Sie das wieder bepflanzen wollen, brauchen Sie Generationen, falls Ihnen nicht vorher schon der Hang abrutscht.
Sagt Marita Franz im Beitrag von unserer Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Zu groß, zu weit weg vom neuen Arbeitgeber oder die Erbengemeinschaft braucht das Geld. Gründe, ein Haus zu verkaufen, gibt es viele. Doch was ist das Haus eigentlich wert? Angebote im Internet kostenlos und in 2 Minuten erledigt sollen helfen. Was die taugen und wie ein Profi an die Wertermittlung geht, der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Als Martin nach dem Tod seiner Eltern deren Haus verkaufen wollte, nutzte er ein Angebot der örtlichen Sparkasse. Immobilienbewertung durch einen Mitarbeiter.
Also im Wesentlichen hat er sich das Haus angesehen, den Zustand, hat auch natürlich wichtige Sachen wie Isolierung oder sowas ermittelt, Heizungsanlage, Zustand der Fenster. Und er hat natürlich auch einen entsprechenden Preisspiegel von der Gemeinde, in welchem Bereich halt die Grundstückskosten da so liegen.
Mit der Summe, die am Ende genannt wurde, war Martin zufrieden. Der spätere Käufer des Hauses hat die Finanzierung über die Sparkasse laufen lassen. Aber auch ohnedem wäre der Besuch des Sparkassenmitarbeiters kostenlos gewesen. Allerdings, nicht jeder Anbieter einer kostenlosen Immobilienbewertung gibt sich so viel Mühe. Der Preis für ein Haus online ermittelt in nur 2 Minuten. Bei solchen Angeboten rät Peter Burg zur Vorsicht. Er ist Leiter des Instituts Bauen und Wohnen in Freiburg.
Das kann sogar ein schweres Fehlurteil sein im Zweifel. Es ist ja immer die Frage, wenn Sie eine Wertermittlung einer Immobilie machen, auf welchen unabhängigen Angaben fußt das überhaupt?
Das bleibt in so einem Fall das Geheimnis des jeweiligen Anbieters. Die Alternative sind Profis mit einer langen Berufsbezeichnung. Die oder der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Ihre Aufgabe? Den Verkehrswert von Immobilien ermitteln. Was der Verkehrswert ist, erklärt Sophie Mekia, Redakteurin der Zeitschrift Finanztest.
Damit ist gemeint, wenn es wirklich auf den Markt kommt, das Haus, was ist es für ein Wert, der sich dafür erzielen lässt?
Im Unterschied zur Online-Wertermittlung in 2 Minuten ist für die Profis eine gründliche Besichtigung der Immobilie Pflicht. Und ihr Ergebnis muss nachvollziehbar sein. Grundsätzlich nutzen sie dafür 3 Bewertungsverfahren. Bei einem gewöhnlichen Ein- oder Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswohnung ist es das Vergleichswertverfahren.
Diesem Vergleichswert geht es darum, sich an Kaufpreisen zu orientieren, die beim Verkauf ähnlicher Immobilien und Grundstücke erzielt wurden. Und dabei ist zum Beispiel wichtig die Grundstücksgröße, die regionale Lage, das Baujahr, die Wohnfläche, die Ausstattung.
Fehlen vergleichbare Objekte, kommt das Sachwertverfahren zum Zuge. Das orientiert sich am Wert des Grundstücks und den Herstellungskosten für einen Neubau der Immobilie, die darauf steht. Wobei von den Neubaukosten allerdings, je nach Alter des Gebäudes, eine entsprechende Wertminderung abgezogen wird. Die 3. Variante ist das Ertragswertverfahren. Das ist für Miets- und Geschäftshäuser relevant. Der Verkehrswert richtet sich dabei nach den möglichen Miet- oder Pachterträgen. Der Haken bei solchen Gutachten ist der Preis.
Diese Erstellung eines Gutachtens kostet, würde ich sagen, so ab 2000 Euro aufwärts.
Ob sich Verkäufer und Käufer an den gutachterlich ermittelten Immobilienwert halten, ist ihre Entscheidung. Manchmal gibt es auch gute Gründe, etwas mehr zu bieten. Peter Burg.
Wenn eine Familie jetzt in der Straße, in der sie wohnt, zur Miete ein Haus sucht, da soll zufällig was verkauft werden, die kriegen das mit und kriegen mit, da sind aber auch andere Käufer dran, dass es dann zu einem Überbietungswettbewerb oder sowas kommt. Das kann schon mal passieren, solche Sachen.
Mit diesem Verbrauchertipp von Bernd Debus geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Bleiben Sie aber unbedingt dran. Hier folgen jetzt die Nachrichten und danach die Informationen am Mittag mit Silvia Engels. Da ein Thema, die Rede von Viktor Orban vor dem EU-Parlament in Straßburg. Hier am Mikrofon sagt Tschüss, Tom Funke.